Egal ob im Fernsehen, als Podcast oder in Buchform, Geschichten über Verbrechen erfreuen sich aktuell immer noch sehr großer Beliebtheit. Passend zu diesem Trend beleuchtet die Universität Göttingen diesen Themenbereich in ihrer aktuellen Ringvorlesung »Das sogenannte Böse« aus wissenschaftlicher Sicht. Der Heidelberger Kriminalsoziologe Dieter Herrmann hat in dieser Woche einen Bogen geschlagen von Emil Durkheim zu aktuellen Erkenntnissen der Kriminalsoziologie. Seinen Vortrag »Kriminalität ist normal« hören Sie jetzt hier im Stadtradio Göttingen.
Ja, vielen Dank, Jörg, für die sehr freundliche Einführung. Verehrte Damen und Herren, wenn es darum geht, das Verbrechen aus interdisziplinärer Perspektive zu betrachten, das Böse, dann darf auch die Kriminalsoziologie nicht fehlen. Die Kriminalsoziologie gibt es seit über 100 Jahren, deshalb hat diese Fachrichtung doch einiges produziert. Und was sie produziert hat, das möchte ich Ihnen in Kürze vorstellen, insbesondere zwei Fragen. Was sind die Ursachen von Kriminalität? Welche Antworten gibt die Kriminalsoziologie? Und die zweite Frage, wie haben sich kriminalsoziologische Theorien entwickelt? Die Antwort auf die zweite Frage kann man grafisch sehr einfach darstellen durch dieses Bild hier. Der Anfang ist ausgesprochen klar. Emil Durkheim machte den Anfang. Und nach kürzester Zeit entstand ein Chaos. Und ganz allmählich lichtet sich dieses Chaos wieder. Man kann auch noch eine zweite Grafik anführen, um die Entwicklung zu charakterisieren. Auf der horizontalen Achse sehen Sie die Zeit und auf der vertikalen Achse die Ideen. Diese blaue Kurve, das sind die guten Ideen. Und die rote Kurve, das sind die spinnigen und absurden Ideen. Am Anfang nahm man die guten Ideen in der Überhand, aber die Anzahl nahm ab, während die Anzahl der spinnigen Ideen zugenommen hat. So entstand Chaos. Ja, in den letzten Jahren hat sich das etwas gebessert, die Anzahl der guten Ideen hat zugenommen. So. Was erwartet Sie heute? Ich möchte Ihnen den Anfang der Kriminalsoziologie vorstellen, die Arbeiten von Emil Durkheim. Stellen Sie sich das 19. Jahrhundert vor, Ende des 19. Jahrhunderts. Er hat die Anomie-Theorie entwickelt, die wurde dann später, und da sind wir jetzt in der Phase des Chaos, weiterentwickelt von Merton und Opp und schließlich wieder in der Neuzeit nochmal weiterentwickelt von Messner und Rosenfeld. Diese drei Phasen möchte ich Ihnen vorstellen und am Schluss einen neueren kriminalsoziologischen Ansatz, die voluntaristische Kriminalitätstheorie, stammt von mir, deshalb möchte ich sie Ihnen auch vorstellen. So, nun zu Emil Durkheim. Emil Durkheim, etwa 1850 geboren in Frankreich, Sohn eines Rabbiners und auch streng jüdisch erzogen, und diese streng jüdische Denkweise merkt man seinen Werken an. Er sollte Rabbiner werden, wurde er nicht. Er hat stattdessen Philosophie und Geschichte studiert, wurde dann Gymnasiallehrer, schließlich Professor und hat dann drei wichtige Werke geschrieben. Die Arbeitsteilung, die Regeln der soziologischen Methode und den Selbstmord. Schließlich wurde er der erste Professor für Soziologie in Frankreich. Das Besondere und das Revolutionäre an Durkheim ist seine Denkweise. Die unterschied sich ganz fundamental von seinen Kolleginnen und Kollegen. Ein Aspekt dieser Denkweise von Durkheim ist, dass sich Soziologie, diese Wissenschaft gab es ja noch gar nicht, an Naturwissenschaften orientiert. Das heißt, es gibt Ursache, es gibt Wirkung und die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung sollte untersucht werden. Die zweite Besonderheit: Was soll die Soziologie untersuchen? Die Soziologie soll soziale Tatbestände untersuchen. Soziale Tatbestände, in den Worten von Durkheim, sind Realitäten sui generis, Realitäten eigener Art. Zum Beispiel Gesetze oder Moralvorstellungen oder Sitten. Eine dritte Besonderheit von Durkheim ist die Annahme der Emergenz. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Damit unterscheidet er sich von Naturwissenschaften. Sie können sich dieses Emergenzphänomen sehr einfach vorstellen. Stellen Sie sich eine Gruppe vor, 100 Personen, und angenommen, Sie kennen das Denken und Handeln und die Handlungsabsichten jeder einzelnen Person sehr genau. Wenn diese 100 Personen aber als Gruppe auftreten, können Sie aus den einzelnen Individuen nicht auf das Verhalten der Gruppe schließen. Da ist noch etwas mehr dazugekommen, das ist Emergenz. Ein vierter Punkt, der bei Durkheim noch relevant ist, ist die ganzheitliche Gesichtsweise. Er nennt es dann Holismus. Das heißt auch, dass soziale Tatbestände nur durch soziale Tatbestände und nur durch nichts anderes erklärt werden können. Seine religiöse Erziehung hat ihn wahrscheinlich dazu geführt, dass er in allen Dingen das Gleichgewicht gesucht hat. Dadurch ist er auch bekannt geworden. Er redet von pathologischen Phänomenen in der Gesellschaft. Beispielsweise Kriminalität gehört dazu. Aber er vertritt die These, Kriminalität ist in gewissem Umfang normal. Das heißt, es gibt keine Gesellschaft, in der keine Kriminalität existiert. Problematisch ist nur, wenn es ein zu viel wird an Kriminalität. Diese Gleichgewichtshypothese, wenn man sie denn als richtig betrachtet, führt zu etwas Gelassenheit, Dinge nicht mehr so dramatisch zu sehen. Und er hat auch positive Dinge in pathologischen Zuständen gesehen. Kriminalität kann auch positiv sein. Warum? Kriminalität kann gesellschaftlichen Wandel vorantreiben. Das Beispiel, das er brachte, ist wenig aktuell. Er dachte an Sokrates. Das Vergehen von Sokrates war, dass er Tradition in Frage gestellt hat. Dafür wurde er mit dem Tode bestraft. Aber Sie können beispielsweise denken an Homosexualität. Das war bis vor einigen Jahren noch unter Strafe. Oder denken Sie an Abtreibung. Die Personen, die vorher gegen die Normen verstoßen haben, haben einen gesellschaftlichen Wandel bewirkt. Außerdem führt Kriminalität dazu, wenn sie denn bestraft wird, zu einer Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Denn die Bestrafung macht deutlich, Normen gelten in der Gesellschaft. Also Kriminalität ist nicht das Böse an sich, sondern hat auch positive Effekte. Durkheim hat 3 zentrale Bücher geschrieben, eines davon die Arbeitsteilung, und in diesem Buch konzipiert er den Anomiebegriff. Daraus ist dann ein zweites Werk entstanden, das ist die Selbstmordstudie. Hier wird der Anomiebegriff angewandt auf den Selbstmord, und aus diesem Anomiebegriff ist schließlich eine Theorie entstanden, die Anomietheorie. Ich möchte Ihnen das erste Werk von Durkheim vorstellen, die Studie zur Arbeitsteilung. Und dazu verwendet er spezifische Begriffe, die Sie kennen müssen. Der erste Begriff ist das Kollektivbewusstsein. Er meint darunter das Handeln, Fühlen und die Glaubensvorstellungen von Gruppen oder Gesellschaften. Wir würden heute sagen, das ist der gesellschaftliche Wertekonsens. Der zweite Begriff, den er verwendet, ist der Begriff der Solidarität, wobei er unterscheidet zwischen mechanischer und organischer Solidarität. Mechanische Solidarität ist die Solidarität aufgrund von Ähnlichkeiten, beispielsweise Verwandtschaftsbeziehungen, das sind Ähnlichkeiten. Organische Solidarität ist Solidarität auf der Basis von funktionalen Unterschieden, Arbeitsteilung. Mechanische Solidarität kennzeichnet archaische Gesellschaften, organische Solidarität kennzeichnet moderne Gesellschaften. Dann verwendet Durkheim noch einen weiteren Begriff, den Begriff der segmentär und funktional differenzierten Gesellschaft. Eine segmentär differenzierte Gesellschaft kann man sich so vorstellen, dass die Gesellschaft in Segmente aufgeteilt ist und diese Segmente arbeitsmäßig ziemlich autonom sind. Diese Segmente produzieren Nahrungsmittel, stellen die Werkzeuge her und so weiter. In einer funktional differenzierten Gesellschaft hingegen gibt es eine Arbeitsteilung. Und die Frage von Durkheim war, wie verändern sich Gesellschaften und warum verändern sie sich? Die erste Frage, wie verändern sie sich, die ist schnell beantwortet. Gesellschaften verändern sich von segmentär differenzierten Gesellschaften hin zu funktional differenzierten Gesellschaften. Die segmentär differenzierten Gesellschaften, das sind eher archaische Gesellschaften. In diesen herrscht die mechanische Solidarität vor. Es gibt ein starkes Kollektivbewusstsein, eine geringe Individualität und wenig Arbeitsteilung. Und in der funktional differenzierten Gesellschaft ist das genau umgekehrt. Dort dominiert die organische Solidarität. Das Kollektivbewusstsein ist schwach ausgeprägt. Es gibt eine starke Individualisierung und eine stark ausgeprägte Arbeitsteilung. Und der Grund für diesen Wandel, warum ändern sich segmentär differenzierte Gesellschaften in funktional differenzierte Gesellschaften, ist der, dass es gesellschaftliche Probleme gibt. Die demografische Entwicklung, das heißt, die Bevölkerungszahlen steigen. Eine Gesellschaft ist gezwungen, mehr Nahrungsmittel zu produzieren und da hilft Arbeitsteilung. Ein weiteres gesellschaftliches Problem ist die zunehmende Mobilität, die Verdichtung der Lebensräume. Und auf diese gesellschaftlichen Probleme haben Gesellschaften mit Arbeitsteilung reagiert und das führt dann zum gesellschaftlichen Wandel. Dieser gesellschaftliche Wandel führt aber automatisch dazu, dass die Solidarität innerhalb der Gesellschaft sinkt. Das Kollektivbewusstsein lässt nach. Individualisierung steigt, der gesellschaftliche Zusammenhang lässt nach. Das ist Anomie, Normlosigkeit. Anomie ist also nach Durkheim ein Kennzeichen von modernen, arbeitsteiligen Gesellschaften. In der zweiten Studie zum Selbstmord geht Durkheim der Frage nach, wie können denn Unterschiede in Selbstmordraten erklärt werden? Und dazu hat er Statistiken zur Hand gehabt, die Selbstmordraten in unterschiedlichen Bezirken Frankreichs. Und anhand dieser Statistiken unterscheidet er 4 verschiedene Selbstmordtypen, der egoistische, altruistische, anomische und fatalistische Selbstmord. Was steckt hinter dieser Beobachtung? Eine Beobachtung war, dass die Selbstmordraten bei Protestanten, Katholiken und Juden unterschiedlich sind. Die geringsten Selbstmordraten gab es in der Gruppe der Juden, dann die Katholiken und die höchste Selbstmordrate gab es in der Gruppe der Protestanten. Zwischen diesen 3 religiösen Gruppen gibt es Unterschiede in den Selbstmordraten und das erklärt Durkheim so, dass die protestantische Religion dadurch gekennzeichnet ist, dass das Individuum mehr Verantwortung hat. Und das führt dann zu einer geringeren Einbindung in die Religionsgemeinschaft und zu einer geringeren Einbindung in die Gesellschaft. Die Integration in die Gruppe, die Integration in die Gesellschaft ist bei den Protestanten geringer als bei den Katholiken und dort ist sie geringer als bei den Juden. Und das wirkt sich aus auf die Selbstmordrate. Und die Art von Selbstmord, die durch eine zu geringe Integration in die Gesellschaft entsteht, nennt er dann egoistischen Selbstmord. So wie es ein zu wenig an Integration gibt, gibt es auch ein zu viel an Integration. Sie sehen, Durkheim ist Gleichgewichtstheoretiker. Dieses zu viel an Integration sieht er beispielsweise in Ereignissen in Indien, wenn sich Frauen nach dem Tod ihres Mannes töten. Oder in England, wenn sich Diener nach dem Tod ihres Dienstherrn töten. Das ist eine zu starke Integration an Gruppen in die Gesellschaft und auch das führt dann zu einem Selbstmord und den nennt er dann altruistischen Selbstmord. Eine weitere Beobachtung ist, dass infolge von schnellem sozialen und ökonomischen Wandeln sich die Selbstmordraten erhöhen. Und dieser schnelle soziale und ökonomische Wandel, so Durkheim, zerstört das Wertegefüge und das Normgefüge einer Gesellschaft. Das führt zu einer anomischen Situation. Das heißt, diese Art von Selbstmord entsteht durch ein normatives Vakuum. Der anomische Selbstmord passiert in Gesellschaften, in denen ein normatives Vakuum existiert. Nun war Dürkheim als Kind eines Rabbiners durchaus gewöhnt, dass es hatte die Vorstellung, dass es eine Symmetrie in der Schöpfung gibt, eine Ordnung in der Schöpfung, und deshalb muss es auch bei den Selbstmordtypen eine Symmetrie geben. Wenn ein zu wenig an Normen zu einem Selbstmord führt, dann muss auch ein zu viel Normen an Selbstmord zu einem Selbstmord führen. Das konnte Dürkheim allerdings nie beobachten. Deshalb hat er diese Art von Selbstmord einfach als Analogieschluss gezogen. Der fatalistische Selbstmord, der durch eine Überbetonung von Normen entsteht. Das Ergebnis also dieser Selbstmordstudie von Dürkheim war, dass ein zu viel und ein zu wenig an Integration, ein zu viel an Normgeltung und ein zu wenig an Normgeltung jeweils die Selbstmordraten erhöht. Nun können Ursachen von Suizidraten natürlich auch Ursachen von Kriminalitätsraten sein. Zu seiner Zeit war der Suizid durchaus verpönt, aber auch lange Zeit strafbar, zumindest abweichendes Verhalten. Deshalb war die Überlegung, dass man diese Theorie zur Erklärung von Selbstmordraten auch nutzt, um Kriminalitätsraten zu erklären. Daraus ist dann die Anomie-Theorie entstanden, aber man hat damit eigentlich den Dürkheimschen Ansatz nur unvollständig übersetzt. Es gibt immerhin 4 Arten des Selbstmords. Bei der Übertragung auf die Erklärung von Mordraten wurde nur ein Typus herausgegriffen, nämlich die anomische Situation. 50 Jahre später ist eine Variante der Anomie-Theorie entstanden von Merton. Merton geht davon aus, dass eine Gesellschaft eine kulturelle und eine soziale Struktur hat. Zur kulturellen Struktur gehören die Zielvorgaben einer Gesellschaft. Was soll erreicht werden für den Einzelnen? Das heißt, was sind die Werte der Gesellschaft, was sind die Normen der Gesellschaft? Und er hatte hier vor Augen den American Way of Life. Es war eine Zeit, in der es relativ massive Einwanderungswellen gab. Und die Philosophie, die vertretene Philosophie damals war, jeder ist seines Glückes Schmied, vom Tellerwäscher zum Millionär. Das heißt, man muss sich auch nicht um die anderen kümmern. Das müssen die selbst tun. Sie sind selbst für sich verantwortlich. Das waren die Vorgaben der damaligen Zeit, möglichst schnell reich zu werden. Die Mittel, die eine Gesellschaft zur Verfügung stellt, um diese Ziele zu erreichen, das sind bei Merton die soziale Struktur einer Gesellschaft. Und wenn nun die Mittel und die Ziele auseinanderklaffen, dann nennt Merton diesen Zustand Anomie. Und damit erklärt Merton Kriminalität auf der Makroebene, auf der gesellschaftlichen Ebene und Kriminalität auf der individuellen Ebene. Anomie meint bei Merton eine Diskrepanz zwischen den gesellschaftlich vorgegebenen Zielen und den legalen Mitteln der Zielerreichung, und das führe dann zu erhöhten Raten von Kriminalität. Auf der individuellen Ebene nennt er das Phänomen Anomia, die Diskrepanz zwischen individuellen Zielen und legalen Mitteln der Zielerreichung. Damit verwendet Merton einen völlig anderen Anomiebegriff als Dürkheim. Diesen Ansatz von Merton hat Opp weiterentwickelt. Wir sind jetzt in den 1970er Jahren und hat das Ganze lediglich auf das Individuum bezogen, auf die Mikroebene bezogen und differenziert nochmal zwischen legitimen und illegitimen Normen und den Möglichkeiten, die Ziele gemäß den legitimen Normen zu erreichen. Also die Oppsche Variante ist eine Differenzierung der Mertonschen Version der Anomie-Theorie. Und die nächste Weiterentwicklung, da sind wir jetzt fast in der Gegenwart, das ist die institutionelle Anomie-Theorie von Messner und Rosenfeld. Messner und Rosenfeld gehen davon aus, dass die Gesellschaft in 4 Bereiche aufgeteilt werden kann: Familie, Bildung, Politik und Wirtschaft. Diese 4 Bereiche haben unterschiedliche Funktionen. Die Familie ist zuständig für Reproduktion, Pflege und Unterstützung. Die Bildung ist zuständig für die Vermittlung von Normen und Werten. Politik für zuständig für Überwachung, Steuerung kollektiver Ziele und die Wirtschaft ist zuständig für die Produktion und Verteilung wirtschaftlicher Güter. Messner und Rosenfeld gehen davon aus, dass zwischen diesen vier Funktionsbereichen Störungen des Gleichgewichts auftreten können. Und diese Störungen des Gleichgewichts führen dann in einer Gesellschaft zu einer anomischen Situation und dann zu erhöhten Kriminalitätsraten. Und damit sind Messner und Rosenfeld wieder eigentlich an der Idee von Dürkheim angekommen. Die Hypothese von Messner und Rosenfeld, die sie auch empirisch überprüft haben, ist, dass die Dominanz des Wirtschaftsbereiches zu einem Wertewandel führt. Wenn der Wirtschaftsbereich dominiert in einer Gesellschaft, dann fördert dies individuell utilitaristische Werte und führt dazu, dass normativ verhaltensregulierende Werte an Bedeutung verlieren. Und das führt dann zu einer Normlosigkeit in der Gesellschaft, einem Verlust an Normen und das erhöht die Kriminalitätsrate. Der Anomiebegriff von Messner und Rosenfeld ist also sehr nahe an dem Anomiebegriff von Dürkheim. So, das war ein Entwicklungsstrang in kriminalsoziologischen Theorien, angefangen von Dürkheim hin zu Messner und Rosenfeld. Und anschließend möchte ich Ihnen drei empirische Studien zu diesen Theorien vorstellen, um zu sehen, sind die auch empirisch überprüfbar und zu welchen Ergebnissen führt das. Eine Studie, relativ aktuell, stammt von Mehlkopp und Graf. Sie haben untersucht, ob man Mord- und Suizidraten durch die Anomietheorie nach Dürkheim erklären kann. Die Daten, die sie dazu verwendet haben, waren Zahlen zu Tötungen pro 100.000 Einwohnern in 63 Ländern für den Zeitraum von 1980 bis 2000 und für den gleichen Zeitraum und für die gleichen Länder haben sie auch die Selbstmordraten bestimmt. Sowohl die Mordraten als auch die Selbstmordraten unterscheiden sich in den Ländern ganz erheblich. Beispielsweise Mordraten Norwegen 0,9 Morde pro 100.000 Einwohner pro Jahr, in Südafrika 37,6 Morde. Das sind Zahlen, die Sie auch, denke ich, für Ihr praktisches Leben nutzen können. Wohin plane ich meinen Urlaub? Und wenn Sie in manche Länder fahren, dann lohnt sich vielleicht die Rückreise nicht, also das Rückreiseticket. So. Auch die Mordraten unterscheiden sich ganz erheblich. Kuwait 1, Selbstmord pro 100.000 Einwohner, in Litauen fast 38. Das Ergebnis der Studie war, dass sich die Arbeitslosenrate, und das sehen Messner und Dürkheim als Indikator, als einzigen Indikator für Anomie, dass die Arbeitslosenrate einen Einfluss hat, einen signifikanten Einfluss auf die Mordrate und auf die Selbstmordrate. Je höher die Arbeitslosenrate in einer Gesellschaft ist, desto größer ist die Mordrate und desto größer ist die Selbstmordrate. Also anomische Situationen, so Messner und Rosenfeld, führen zu einem Anstieg von Mords- und Selbstmordraten. Was man an dieser Studie natürlich schon hinterfragen kann, ist denn wirklich die Arbeitslosenrate ein guter Indikator für eine Anomie in einer Gesellschaft. Es gibt ja auch Kompensationen von Arbeitslosigkeit, die nicht in eine anomische Situation führen müssen. Die zweite Studie stammt von Ortmann. Er hat versucht, die Anomietheorie von Ob zu überprüfen und hat dazu Gefangene befragt. Insgesamt dreimal. Und die abhängige Variable war bei ihm jetzt nicht Mord, sondern ganz merkwürdig, die Arbeitsverweigerung, der Schmuggel, das Dichthalten und das Beschwerden über Missstände. Das sind Kriterien für abweichendes Verhalten aus der Sicht der Anstaltsleitung. Und das Ergebnis einer Studie war, je größer die Akzeptanz abweichender Normen seitens der Inhaftierten ist, desto häufiger verhält sich diese Person abweichend anhand dieser Kriterien. Ein schwacher Zusammenhang, aber immerhin noch signifikant. Aber das Problem an dieser Studie ist schon offensichtlich, nicht nur das Erklärungspotenzial ist fraglich, sondern auch Ist das wirklich abweichendes Verhalten? Ist das wirklich Kriminalität, was hier erfasst wird? Die dritte Studie stammt von Messner und Rosenfeld, also die Autoren der institutionellen Anomie-Theorie. Und um diese Theorie zu prüfen, haben sie sich die Tötungsraten angesehen für 45 Länder für einen Zeitraum von insgesamt 10 Jahren. Und als unabhängige Variable, also als Erklärung für die Tötungsraten, haben sie verwendet Ausgaben für Sozialversicherungsprogramme, Arbeitslosenunterstützung, Familienzulagen und so weiter pro Jahr. Das sehen Sie als Indikatoren für eine Dekommodifizierung. Darunter verstehen Sie eine Schwächung der Dominanz des Wirtschaftsbereiches durch die Verringerung der Marktabhängigkeit. Kann man so sehen. Das Ergebnis ist recht beeindruckend. Je ausgeprägter die Dekommodifizierung ist, also je mehr Gelder in einer Gesellschaft für Sozialversicherungsprogramme, Arbeitslosenunterstützung und so weiter ausgegeben werden, desto niedriger ist die Tötungsrate und die Effekte sind relativ hoch. Soweit die drei empirischen Studien. Lassen Sie mich so ein kurzes Fazit ziehen zur Entwicklung der Anomie-Theorie. Durkheim entwickelt eine Gesellschaftstheorie und verwendet diese Gesellschaftstheorie, um Suizidraten zu erklären. Durkheim selber hat nie eine Kriminalitätstheorie entwickelt, aber es wird ihm eine Kriminalitätstheorie zugeschrieben, nämlich die Anomie-Theorie, und das ist letztlich nur ein Analogieschluss aus der Selbstmordstudie. Allerdings ein unvollständiger Analogieschluss, weil andere nicht-anomische Aspekte von Selbstmord unberücksichtigt wurden. In einer zweiten Phase, Merton und Opp, versuchen die Anomie-Theorie zu erweitern, verwenden aber einen völlig anderen Anomie-Begriff als Durkheim. Durkheim hatte unter Anomie Normlosigkeit verstanden. Anomos, ohne Gesetz, das ist für ihn selbstverständlich dann Anomie, Normlosigkeit gewesen. Merton und Opp verstehen unter Anomie eine Überbetonung von Normen, einen Ziel-Mittel-Konflikt. Und das ist eigentlich ein völlig konträrer Anomie-Begriff. Das heißt, sie haben die Attraktivität der Anomie-Theorie benutzt, um ihre Theorie als Anomie-Theorie zu bezeichnen und damit auch attraktiver zu machen. Messner und Rosenfeld, eine aktuelle Studie, eine aktuelle Theorie, beziehen sich wieder auf Durkheim und verstehen unter Anomie eine Störung des gesellschaftlichen Gleichgewichts und Orientierungslosigkeit. Die empirischen Überprüfungen fallen unterschiedlich aus. Wenn Makrodaten verwendet werden, gesellschaftliche Daten, ist die Überprüfung, das Ergebnis recht gut. Bei Individualdaten eher dürftig. Soweit die Anomie-Theorie und jetzt zu aktuellen Phänomenen oder zu aktuellen Theorien, und diese aktuelle Theorie, die voluntaristische Kriminalitätstheorie. Die voluntaristische Kriminalitätstheorie ist eigentlich keine Theorie im klassischen Sinne, sondern eher, so verstehe ich es zumindest, als ist ein Forschungsprogramm. Das Ziel ist, eine umfassende, eine allgemeine Kriminalitätstheorie zu entwickeln. Die voluntaristische Kriminalitätstheorie basiert auf Arbeiten, insbesondere auf Arbeiten von Parsons, ein amerikanischer Soziologe. Und Parsons hat eine voluntaristische Handlungstheorie entwickelt. Und die Ableitung dieser Handlungstheorie ist die voluntaristische Kriminalitätstheorie. Parsons Arbeiten basieren auf Max Weber, auf Marshall und Pareto, auf Durkheim und auf Kant. Damit integriert Parsons ganz unterschiedliche Theorietraditionen, philosophischer Idealismus, soziologischer Idealismus, ökonomische Handlungstheorien und der Positivismus von Durkheim. Das ist bei Parsons vereinigt. Und mit der voluntaristischen Handlungstheorie übernehme ich damit automatisch dieses Gedankengut von Weber, Marshall, Pareto, Durkheim und Kant. Wie sieht diese voluntaristische Handlungstheorie aus? Zuerst einmal zu den Prämissen. In dieser voluntaristischen Handlungstheorie wird angenommen, dass der Mensch an sich vernünftig ist, was aber nicht heißen muss, dass er immer vernünftig handelt. Und die zweite Prämisse ist, Parsons geht von einer Willensfreiheit aus. Willensfreiheit heißt aber nicht, der Mensch kann tun, was er will, sondern er kann wollen, was er will. Ob er diese Absicht, diese Handlungsabsicht auch umsetzen kann, ist eine ganz andere Frage. Und aus dieser Prämisse der Willensfreiheit kommt auch dieser Name voluntaristische Handlungstheorie. Nun, wie sieht diese Theorie aus? Das Ausgangsmodell ist, dass sich ein Handelnder in einer Situation befindet. Und jeder Handelnde in einer Situation muss verschiedene Fragen beantworten. Was sind meine Ziele? Was sind meine Handlungsziele? Und welche Mittel habe ich zur Verfügung und welche Mittel will ich einsetzen? Und um diese Fragen zu beantworten, benutzt, so Parsons, jeder Mensch Werte und Normvorstellungen. Werte sind zentrale und abstrakte Zielvorstellungen und die konkreten Ziele hängen natürlich von den abstrakten Zielvorstellungen ab. Die Wahl der Mittel hängt natürlich auch von den Normen ab. Die Wahl der Mittel hängt von den Werten ab. Manche Mittel stehen im Konflikt mit den Werten, die eine Person hat, andere nicht. Außerdem bestimmen Werte noch die Wahrnehmung einer Situation. Jeder Mensch nimmt die Realität nur selektiv wahr. Und ein Selektionsfilter sind Werte und Normen. Triviales Beispiel, ein Mensch, der altruistische Werte besitzt, bei dem Hilfsbereitschaft ausgeprägt ist, wird die Welt anders sehen als ein Mensch, bei dem egoistische Werte ausgeprägt sind. Also ein altruistischer Mensch wird eher Hilfsbedürftigkeit erkennen können, bei einem egoistischen Menschen vermutlich eher weniger. Werte und Normen helfen also, diese zentralen Fragen zu beantworten und daraus resultiert die Handlung. Werte haben einen Einfluss auf Handeln, damit ist es auch konsequent zu sagen, dass Werte einen Einfluss haben auf kriminelles Handeln. Und das ist eigentlich eine Grundprämisse der voluntaristischen Kriminalitätstheorie. Wobei dieses Forschungsprogramm der voluntaristischen Kriminalitätstheorie umfassender ist. Es geht nicht nur um die Frage, was sind die Ursachen von Kriminalität. Wenn Werte einen Einfluss auf Kriminalität haben, muss man auch die Frage beantworten. Was sind Werte? Wie ist denn der Werteraum strukturiert? Wie entstehen Werte? Wie entstehen Normen? Unter welchen Bedingungen verändern sich Normen? Und schließlich die ganz zentrale Frage, welchen Einfluss haben Werte und Normen auf delinquentes Handeln? Und sind diese Einflüsse invariant? Gelten die in allen Personengruppen oder nur in einigen? Gelten sie zu allen Zeiten oder nur zu bestimmten? Das sind die Fragen für die Individualebene. Und die gleichen Fragen muss man beantworten für die gesellschaftliche Ebene. Wie sind gesellschaftliche Werte strukturiert? Welchen Einfluss haben gesellschaftliche Werte auf Kriminalitätsraten? Wie verändern sich gesellschaftliche Werte? Also Sie sehen, das ist eine ganze Reihe von Fragen, die in dieser Theorie beantwortet werden sollten. Was erwartet Sie jetzt noch im Rest dieses Vortrags? Ich möchte Ihnen einige Analyseergebnisse vorstellen zur Struktur des Werteraums, zur Entstehung von Wertorientierung, zur Altersabhängigkeit von Wertorientierung und zum Einfluss von Wertorientierung auf Delinquenz, bezogen auf drei Personengruppen, einmal die Gesamtbevölkerung, einmal Kinder und einmal Manager. Die Daten, um diese Fragen zu beantworten, sind ganz unterschiedlich. Zum einen sind das Bevölkerungsbefragungen in Heidelberg, in Freiburg, relativ umfassende Bevölkerungsbefragungen, dann Schülerbefragungen, schließlich eine deutschlandweite Befragung von Kindern und deren Eltern und eine Befragung von Managern. Wie sind Werte definiert? Wie sind Werte gemessen? Werte sind definiert als zentrale und abstrakte Zielvorstellungen von Personen oder Organisationen oder Gesellschaften. Sie sind Lebensphilosophien. Und zur Messung gibt es zwei Skalen, eine Skala für Erwachsene, eine Skala für Kinder. Und in diesen Skalen wird jedes Mal erfragt, was ist einem Menschen besonders wichtig? Zum Beispiel bei Kindern, mich an die Regeln der Schule zu halten oder anderen Menschen zu helfen oder an Gott zu glauben. Diese Skalen sind natürlich viel umfangreicher als hier geschrieben. Und mit Hilfe dieser Skala kann man dann den ganzen Werteraum erfassen. Die Struktur des Werteraums sieht dann aufgrund von empirischen Analysen und auch theoretischen Überlegungen so aus, dass der Werteraum hierarchisch ist. Es gibt Werte erster Ordnung, das sind insbesondere christlich-religiöse Werte. Werte zweiter Ordnung sind von den Werten erster Ordnung abhängig. Das ist eine konservative Wertorientierung, eine normozentrierte Wertorientierung, also eine an Gesetzen und Ordnung orientierte Wertorientierung. Das sind idealistische Werte, hedonistische Werte und materialistische Werte. Zu diesen hedonistischen, materialistischen Werten gehören auch subkulturelle Werte. Subkulturelle Werte heißt zum Beispiel cleverer und gerissener sein als andere oder möglichst schnell, möglichst viel Geld verdienen. Das sind so typisch subkulturelle Werte. Und wenn diese verknüpft sind mit Hedonismus, also maximaler Lustgewinn und Materialismus, dann ist dieser Komplex ein, nenne ich hedonistisch-materialistische Werte. Diese Strukturierung kann man empirisch abbilden. Also ist tatsächlich so, dass religiöse Werte einen Einfluss haben auf die anderen Wertedimensionen. Je wichtiger für eine Person christlich-religiöse Werte sind, desto wichtiger sind für ihn auch normozentrierte und konservative Werte, desto wichtiger sind idealistische Werte und desto unwichtiger sind materialistisch-hedonistische Werte. Die zweite Frage ist, wie entstehen denn Werte? Welchen Einfluss haben Eltern auf ihre Kinder? Und hier hilft eine Untersuchung, bei der Eltern und Kinder befragt wurden. Und da kann man zeigen, es gibt eine sehr starke Korrespondenz zwischen den religiösen Werten der Eltern und den religiösen Werten der Kinder. Hier ist der Einfluss ausgesprochen hoch. Bei den anderen Wertebereichen ist er nicht so hoch. Diese religiösen Werte haben einen Einfluss, aber auf den anderen Wertebereiche. Also die religiösen Werte der Eltern beeinflussen die anderen Werte, die idealistischen Werte, die Normorientierung der Eltern. Die religiösen Werte der Kinder beeinflussen ihre idealistische Orientierung, ihre Normorientierung. Der Einfluss von Idealismus der Eltern auf den Idealismus der Kinder, der ist nicht signifikant. Aber signifikant ist der Einfluss auf der religiösen Ebene. Das heißt, Kinder übernehmen die Wertvorstellung, die religiösen Wertvorstellungen der Eltern und auf dieser Basis entwickeln sich andere Werte. Die nächste Frage war, wie verändern sich denn Werte? Unterscheiden sich alte und junge Menschen in ihren Wertorientierungen? Und dazu die Ergebnisse aus Bevölkerungsbefragungen. Hier sehen Sie die Altersabhängigkeit von religiösen Werten. Die eine Kurve sind Frauen und die andere Kurve sind Männer. Und die Tendenz ist klar, je älter Personen sind, desto wichtiger sind religiöse Werte. Diese Kurve hier charakterisiert die Veränderung oder die Unterschiede, Altersunterschiede in hedonistisch-materialistischen Werten. Bezeichnender Unterschied, die Werteverläufe hier sind bei Frauen und Männern parallel, fast parallel. Zwischen Frauen und Männern gibt es einen Unterschied von 3 Jahren. Das heißt, Männer brauchen etwa 3 Jahre länger, um auf das Werteniveau der Frau zu kommen. Das ist insbesondere dann von Interesse, wenn man sich die dritte Wertedimension ansieht. Das sind idealistische Werte. Rot die Männer, grün die Frauen. Und da sehen Sie, es gibt einen Riesenunterschied zwischen Frauen und Männern. Der Durchschnittsmann kommt gar nie auf das Niveau der Durchschnittsfrau. Das heißt, Frauen und Männer leben im Bereich der idealistischen Werte in 2 verschiedenen Kulturen, in 2 Welten. Warum die sich verstehen? Keine Ahnung. Welchen Einfluss haben jetzt Werte auf Delinquenz? Ein Ergebnis einer Bevölkerungsbefragung war, dass insbesondere materialistische Werte und idealistische Werte hier einen großen Einfluss haben. Je ausgeprägter materialistische Werte sind, desto geringer ist die Akzeptanz von Rechtsnormen. je wichtiger idealistische Werte sind, desto höher ist die Akzeptanz von Rechtsnormen. Und je höher die Akzeptanz von Rechtsnormen ist, desto geringer ist die Delinquenz, die selbstberichtete Delinquenz. Und dieses Modell ist ausgesprochen stabil. Und das Erklärungspotenzial ist ausgesprochen hoch. Also im Vergleich zu dem Modell von Ortmann. Ortmann konnte 12% an Varianz erklären. Mit diesem Modell kann man 90% der Varianz erklären. Kann man dieses Modell replizieren? Eine Replikationsstudie mit Kindern, ganz ähnliche Ergebnisse. Die religiösen Wertorientierungen der Kinder beeinflussen die idealistische Normorientierung der Kinder und das beeinflusst die Delinquenz der Kinder. Das war eine Befragung mit Schülerinnen und Schülern aus den Klassen 5 und 7. Oder aus dieser Religionsstudie eine Befragung, eine deutschlandweite Befragung von Kindern und einem Elternteil. Auch da sieht man, es gibt eine Kausalkette bei den Eltern und es gibt eine Kausalkette bei den Kindern und die verläuft ganz ähnlich. Religiöse Werte haben einen Einfluss auf außerreligiöse Werte, die beeinflussen die Normakzeptanz und die Normakzeptanz beeinflusst die Gewaltbereitschaft. Zwischen diesen einzelnen Aspekten gibt es eine Korrespondenz zwischen Eltern und Kindern. Je ausgeprägter die religiösen Werte der Eltern sind, desto ausgeprägter sind auch die religiösen Werte der Kinder. Aber man findet diese Korrespondenz nicht mehr in der Gewaltbereitschaft. Dieser Effekt hier ist nicht signifikant. Das heißt, gewaltbereite Eltern haben zwar gewaltbereite Kinder, aber die Ursache für diese Korrespondenz liegt nicht einfach darin, dass Gewaltbereitschaft vererbt wird oder übertragen wird, dass die Kinder einfach Gewalt lernen, sondern die Ursache für diese Korrespondenz liegt darin, dass Gewaltbereitschaft von Kindern und Eltern gemeinsame Ursachen haben, also dieser Komplex der religiösen Werte. Die letzte Replikationsstudie, die ich Ihnen vorstellen möchte, war eine Untersuchung von Managern. Funktioniert das nicht nur in der Gesamtbevölkerung oder bei Kindern, sondern auch in einer ganz ausgewählten Personengruppe Manager. Dazu wurden 250 Manager in Deutschland befragt, aber jetzt nicht zu allgemeiner Kriminalität. Manager sind eigentlich nicht so sehr kriminell, aber im Bereich der Korruption tut sich da schon einiges. Und deshalb wurde hier auch Kriminalität auf Korruptionsbereitschaft reduziert. Und die Ergebnisse hier bestätigen das Gesamtbild. Normen haben einen Einfluss auf die Korruptionsbereitschaft. Und zwar drei Ebenen von Normen. Ein Manager ist konfrontiert mit den Normen der Gesellschaft, mit den Rechtsnormen, ist aber auch konfrontiert mit den Normen der Organisation. Und die Normen der Organisation, das können formelle Normen sein, was vertritt die Organisation offiziell nach außen, aber das können auch informelle Normen sein. Und alle drei Normbereiche haben einen Einfluss auf die Korruptionsbereitschaft. Je höher die Akzeptanz von Rechtsnormen ist, desto geringer ist die Korruptionsbereitschaft. Je stärker sich ein Unternehmen nach außen hin profiliert in Sachen Korruptionsbekämpfung, also formelle Organisationsnormen zur Missbilligung von Korruption aufstellt, desto geringer ist die Korruptionsbereitschaft. Aber den größten Einfluss, das haben die informellen Organisationsnormen zum Graubereich der Legalität. Wenn in Unternehmen solche informellen Normen da sind, die den Graubereich legitimieren, dann ist die Korruptionsbereitschaft massiv höher. Normen beeinflussen Delinquenz. Und wie ist es mit den Werten? Ganz ähnlich. Korruptionsbereite Manager unterscheiden sich von nicht korruptionsbereiten Managern in ihren Wertorientierungen. Und die Werte, die korruptionsbereite Manager auszeichnet, das sind Hedonismus, Leistung und Machtorientierung. Die Werte, die Manager auszeichnet, die nicht korruptionsbereit sind, das ist Konformität, Tradition, Wohlwollen, Universalismus und Selbstbestimmung. Diese Ergebnisse haben Konsequenzen. Sie bedeuten nämlich, dass Korruption zum Teil in Unternehmen selbst gemacht ist. Organisationen, Unternehmen produzieren Korruption. Warum? Aus zwei Gründen. Zum einen sind es die informellen Organisationsnormen. Das produziert das Unternehmen selbst. Es kann es steuern. Und mit den Werten, das sind zwar Werte von Individuen, aber die Individuen wählt das Unternehmen aus. Es gibt strenge Selektionskriterien. Wer wird Manager? Wer hat Karrierechancen? Und ausgewählt werden Personen, die leistungsorientiert und machtorientiert sind. Aber das sind diese Werte, die Korruptionsbereitschaft fördern. Werte wie Konformität, Tradition, Wohlwollen, Universalismus, Selbstbestimmung, das sind eher Karrierehemmnisse. Das heißt, durch die Selektionsprozesse der Personalauswahl sammeln sich an der Spitze von Unternehmen solche Personen, die zu Korruption bereit sind. Korruption ist hausgemacht. Das ist nur ein Nebenprodukt dieser Studie. Das Fazit der Managerstudie ist, dass Normen und Werte einen Einfluss auf die Korruptionsbereitschaft haben. Die informellen Organisationsnormen sind relevant. Und Werte wie Hedonismus, Leistung, Macht, Konformität, Tradition und so weiter. Alle diese Ergebnisse kann man in ein Endmodell zusammenfassen. Endmodell der voluntaristischen Kriminalitätstheorie. Dieses Endmodell sieht ein bisschen kompliziert aus, ist es aber überhaupt nicht. Es gibt einen Kausalstrang, der davon ausgeht, dass Werte von Individuen abhängig sind von Strukturbedingungen und Werte einen Einfluss haben auf die Akzeptanz von Normen und Normen einen Einfluss haben auf kriminelles Handeln und kriminelles Handeln auch auf die Wahrscheinlichkeit, sanktioniert zu werden. Sanktionen können Werte und Normenvorstellungen verändern, insbesondere Haftstrafen. Das heißt, hier findet man dann eine Rückkopplung von den Sanktionen, von den Verurteilungen auf den Wertebereich. Dieses Modell auf der Mikroebene findet sich auch auf der Makroebene wieder. Strukturbedingungen in einer Gesellschaft beeinflussen die Werte einer Gesellschaft, beeinflussen das Normengefüge einer Gesellschaft, die Kriminalitätsrate und die Sanktionsrate. Und zwischen Mikroebene und Makroebene gibt es eine Wechselbeziehung auf der Ebene der Normen und Werte. Die Normen und Werte der Gesellschaft beeinflussen die Normen und Werte des Individuums und natürlich auch umgekehrt. So sieht das Endmodell der voluntaristischen Kriminalitätstheorie aus. Und die empirischen Ergebnisse kann man relativ einfach zusammenfassen. Die Modellierung des Werteraums sieht so aus, dass Werte mehrdimensional und hierarchisch strukturiert sind. Auf die Frage, wie entstehen Werte, kann man antworten, es findet eine intergenerationale Transmission von religiösen Werten statt und auf dieser Ebene entwickeln sich andere Werte weiter. Wie verändern sich Werte? Werte sind altersabhängig und Sanktionen können Werte beeinflussen, verändern. Und schließlich die Frage nach dem Einfluss von Wertorientierungen auf Delinquenz. Hier hat man ein ausgesprochen hohes Erklärungspotenzial bei der Gesamtbevölkerung, bei Kindern und bei Managern. Also bislang ist dieses Forschungsprogramm relativ erfolgreich. Und wenn Sie mich jetzt fragen nach den Erfolgsgründen, möchte ich die Antwort geben, die auch Isaac Newton gegeben hat. Auf die Frage, warum ist er denn erfolgreicher als andere, antwortet er, weil ich auf den Schultern von Riesen stehe. Wenn man als kleines Licht in der Forschung auf den Schultern von Kant und Parsons steht, dann hat man einen relativ weiten Blick. Ich habe Ihnen ganz am Anfang die Entwicklung der kriminalsoziologischen Theorien mit dieser Grafik versucht zu veranschaulichen. Und das kann man jetzt inhaltlich ausfüllen. Am Anfang die Theorie von Durkheim und dann kommen in der Mitte des 20. Jahrhunderts und 1950er Jahre eine ganze Reihe, eine Vielzahl von Theorien dazu, die zum großen Teil in Sackgassen enden, in Vergessenheit geraten oder einfach schlecht sind. Und in der Phase 3, ja, die letzten 10, 15 Jahre, 20 Jahre, da ist erkennbar, dass es eine Entwicklung gibt, dass sich Theorien wieder an den Ursprüngen orientieren, back to the roots, zurück zu den großen Theorien. Und damit danke ich Ihnen fast für Ihre Aufmerksamkeit und möchte nur noch erklären, warum es denn zu diesem Wirrwarr kam an Theorien. Und man hat relativ schnell gemerkt, dass man diese Großtheorien, die in dem 19. Jahrhundert entstanden sind, empirisch kaum überprüfen kann. Daraufhin hat Merton die programmatische Forderung gestellt, man solle doch bitte Theorien mittlerer Reichweite entwickeln. Das hat man dann auch in großem Umfang gemacht. Und diese Theorien sind häufig entstanden an aktuellen Phänomenen, an aktuellen Problemsituationen. Beispielsweise Unterschichtsangehörige sind krimineller als Oberschichtsangehörige. Daraufhin hat man Theorien aufgrund dieser Hypothese entwickelt, aufgrund dieser Beobachtung entwickelt. Die Theorien sind geblieben, aber das Phänomen gilt heute nicht mehr. Also stimmt heute einfach nicht mehr, dass Unterschichtsangehörige krimineller sind als Mittelschichtsangehörige und Oberschichtsangehörige. Und das dritte Problem, es gab eine Reihe von Wissenschaftsrichtungen, die sich als Moralunternehmer verstanden haben. Das bedeutet aber eine Abkehr von der Neutralität, von der Wertneutralität. Und das sind drei Entwicklungsrichtungen, die zu Sackgassen geführt haben, zu einem chaotischen Zustand. Und erst in der letzten Phase, in der Phase 3, ist erkennbar eine Rückbesinnung auf klassische universelle Theorien. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Vortrag »Kriminalität ist normal« von Emil Durkheim zu aktuellen Erkenntnissen der Kriminalsoziologie von Dieter Herrmann. Die Vortragsreihe wird in der kommenden Woche von der Göttinger Mikroökonomik-Professorin Claudia Käser fortgesetzt. Sie stellt dann die Frage »Homo economicus – ein Erklärungsmodell für Wirtschaftskriminalität?« Die Ringvorlesung findet jeden Dienstagabend um 18.15 Uhr in der Aula am Wilhelmsplatz statt. Und die Aufzeichnung der Vorträge, die hören Sie dann jeden Mittwoch um 12 Uhr bei uns im Stadtradio Göttingen.